Alle reden über künstliche Intelligenz, viele setzen sie schon längst ein. Gerade im Personalmanagement sollten sich damit große Produktivitätsfortschritte erzielen lassen. Wir fragen, wo sollte ich KI einsetzen und sind die HR-Abteilungen dafür eigentlich schon fit?
Herzlich willkommen bei Tech Talk Smart Leadership, dem gemeinsamen Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Wir beschäftigen uns mit Management und Führungsthemen. Heute geht es um
KI im Personalmanagement. An den Personalabteilungen perlen Technologietrends oft einfach ab. Wer es nicht glaubt, der schaut sich die mobilen Karriere-Webseiten der Unternehmen an und nicht viel besser sieht es mit den digitalen Bewerbungsprozessen der Konzerne aus. Da gibt es noch viel Luft nach oben. Und ausgerechnet auf dem dürren Boden soll jetzt die KI Wurzeln schlagen? Mein Name ist Klaus Voigt, ich bin promovierter Jurist und Ex-Banker, inzwischen als Coach und Berater unterwegs. Meine Gäste sind Heinrich Faske, ehemaliger Chefredakteur von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online und Dr. Boris Baginski, Senior Director Research bei der Atos Software AG in München. Boris, schön, dass du dabei bist. Meine Skepsis bezüglich KI und HR-Management habe ich ja so ein bisschen anklingen lassen. Und ich würde gern in unser Gespräch mit zwei Fragen einsteigen. Einmal, welche Bereiche im Personalmanagement werden durch KI am stärksten sich verändern? Und die zweite Frage betrifft die Anwender. Also die Frage, wie technikaffin sind Mitarbeitende im Personalwesen eigentlich und warum tun die sich oft so schwer mit Digitalisierungsvorhaben?
Du hast den Bogen jetzt wirklich schon sehr weit gespannt. Ja? Von der Vorstellung von Tools, die vielleicht durch Presse-Announcements geistern und Produktivitätssteigerungen versprechen, die man sich kaum vorzustellen mag, ja, weil sie sich vielleicht auf einzelne Arbeitsschritte beziehen, die ich dann plötzlich dreimal so schnell machen kann. Dann reden wir von 2/3 Performance-Steigerung, was meines Erachtens irgendwo an der Realität vorbeigeht. An dem einen Ende irgendwo sind da Erwartungen hochgeschraubt worden in den letzten 1,5-2 Jahren, seit ChatGPT rauskam. Am anderen Ende siehst du genau richtig, und das sehe ich eben auch so, die Problematik, dass die Digitalisierungsprozesse in vielen Unternehmen überhaupt noch nicht richtig stehen. Das schöne Wort, was du vorhin verwendet hast, war dürrer Boden. Auf dem soll das gedeihen. Das finde ich spannend. Was ich allerdings auch gleich sagen möchte an dieser Stelle, ich glaube, dass die Technologieaffinität für den Einsatz von KI nicht die richtige Thematik ist, was den Endanwender betrifft. Die KI ist dann gut, wenn ich es gerade ohne große Technologieaffinität gelassen und locker und geschmeidig in meine Arbeitsprozesse integrieren kann. Was wiederum von denen, die das Ganze verantworten, den Prozess verantworten, ein hohes Maß an ordentlicher Durchdigitalisierung von allem ja erfordert. Sonst kann das ja gar nicht so beim Endanwender ankommen. Und ich glaube, diese Reife zu erlangen, ist schon noch ein Prozess, den wir jetzt gerade erst begonnen haben. Also wir stehen jetzt irgendwo zwischen den großen Marketingversprechen an vielen Stellen und dem, was tatsächlich in der Realität gelebt wird, was davon noch abweicht. Deine erste Frage war, wo wir da in dem Bereich Personalmanagement die größten Veränderungen erwarten können durch KI. Und ja, meine Antwort wird sein, erstmal da, wo die Datengrundlage schon stimmt, also das ist ja dann im Prinzip schon ein stimmiger Digitalisierungsprozess, da kann ich natürlich am besten angreifen. Also du hast ja auch mich vorgestellt, wir von Atos sind Spezialisten im Bereich Workforce Management. Da haben wir erstmal eine Zahlengrundlage. Ja, da gibt es einen Schichtenplan vielleicht, gegen den geplant werden muss. Ich habe eine Personalverfügbarkeit, mit der ich ausgehen kann. Das ist alles eigentlich, früher hätte man gesagt, Number Crunching. Ja? Und da kann man natürlich mit einer AI gut rangehen, weil diese Zahlen und Werte müssen alle da sein. Schwieriger wird es natürlich bei allem, was weniger präzise greifbar ist und wo die Versprechen und die ich damit vielleicht einlösen will, schwieriger zu belegen sind. Also der ganze Recruiting-Prozess, Talent-Management und so weiter. Aber das geht tatsächlich auch ineinander über, ja, an den Stellen, wo wir von Mitarbeiterzufriedenheit reden zum Beispiel, die für das eine, für das präzise Planen eine Voraussetzung sind oder auch ein Ziel und auf der anderen Seite schon wieder sehr unscharf sind und ganz schwer da in der Daten zu erfassen.
Boris, du hast gerade gesagt, es ist entscheidend, dass die Datengrundlage überhaupt mal da ist in den Personalabteilungen. Jetzt wissen wir ja, dass in Deutschland sehr, sehr viele Unternehmen genau damit die größten Schwierigkeiten haben. Das betrifft wahrscheinlich auch oder möglicherweise sogar insbesondere den Bereich Personal. Wie ist da der Status quo? Wie sind diese Abteilungen oder Bereiche eigentlich vorbereitet auf das Thema KI aus deiner Sicht?
Also, wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung plaudern darf, habe ich das Gefühl, die Legal- und IT-Compliance-Abteilung ist im Grunde genommen besser darauf vorbereitet, hier schon sowas wie einen, bitte zitiert mich nicht damit, aber es ist so eine Art Abwehrkampf zu führen, ja, gegen diese Themen, die jetzt ja auch stark gedeckt werden von der Gesetzgebung. Und bitte, ich bin nicht gegen Regulierung. Ich bin für eine steuernde Regulierung schon zu haben. Aber was jetzt gerade passiert, ist, dass halt Unklarheit erzeugt wird, ja, weil man nicht weiß, wie das interpretiert wird. Es herrscht schon Uneinigkeit, wann der AI Act wirklich gilt. Ja, ob er jetzt schon im Juli 2024 gilt oder eigentlich erst nach 2 Jahren Übergangsfrist. Selbst da liest man verschiedene Dinge. Also, was will ich sagen? Die Problematik ist hier, dass man sich noch gar nicht so ganz im Klaren ist. Man ist sich nicht im Klaren, was man will. Man ist sich nicht im Klaren, was man kann. Und man ist sich nicht im Klaren, was man darf. Und mit diesem Dreigestirn der Unsicherheit ist das natürlich alles relativ schwierig zu
sagen. Das ist ja in Deutschland spezifisch. Also, oft so, dass man die Risiken eher sieht als die Chancen und nach Gründen sucht, Dinge nicht zu tun, oder?
Ich glaube, leider hast du recht an der Stelle. Also das macht es für uns alle in Deutschland und Europa irgendwo zäher, obwohl unglaubliche Chancen lauern. Ja? Also ich bin eigentlich der Innovator. Ich bin wirklich für alles zu haben. Aber es müssen vielleicht auch ein paar verrückte Ideen, jetzt mal in Anführungszeichen, aber ein paar mutige Ideen ausprobiert werden, um dann auch Erfahrungen zu sammeln. Und das gilt sowohl für die Unternehmen, die Funktionen anbieten, als auch für die Nutzer, die dann sagen, okay, wir setzen das mal ein, wir probieren das mal aus und so weiter. Und dann sind wir natürlich doch wieder bei der Frage, die du aufgerissen hast, Klaus, wie technikaffin müssen die Leute sein? Also wahrscheinlich braucht man definitiv doch technikaffine Early Adopters, die sagen, wir probieren das mal aus. Mhm.
Also Heinrich hat es jetzt gerade angesprochen, es wird oft als Vorwand genommen, um nicht mal einen Blick nach vorne zu werfen. Also mal, was wir in einem anderen Podcast so den Ausdruck auch kennengelernt haben, nämlich diese Zukunftsfreude. Nämlich mit wie viel Begeisterung schauen die Leute gerade aus den HR-Abteilungen nach vorne und sagen, Mensch, da können wir endlich mal was bewegen, mal was nach vorne bringen, wie du sagst, ausprobieren. Oder ist das Mindset eher zu sagen, solange sich nicht wirklich was verändert, ist es gut und wir halten mal die Brandmauer, bis es nicht mehr geht?
Ich glaube, also das Wort Zukunftsfreude ist ein sensationeller Ausdruck. Und wenn wir nicht mit Zukunftsfreude an das Thema rangehen, das ist jetzt ja jenseits von HR und eigentlich sogar jenseits von KI, ja, gesamtgesellschaftlich, dann wird das alles nichts. Ja. Also das sollten wir uns gleich mal hier alle Zuhörer bitte den Appell, macht euch zukunftsfreudig. Davon habt ihr nur Vorteile. Ich zitiere dann da immer Karl Valentin, nur sorry für den Abschweifer, aber es passt einfach zu gut. Wenn es regnet, freue ich mich. Wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Also die Zukunftsfreude ist grundsätzlich positiv, weil die Sonne kommt bestimmt wieder raus.
Ja. So. Wie kann man denn das, sagen wir mal, aufgleisen? Wie kann man die Leute mitnehmen, animieren und diese Lust am Ausprobieren auch erzeugen?
Also ich versuche es tatsächlich mit gelebter Zukunftsfreude. Ne? was jetzt unsere HR-Prozesse hier im eigenen Unternehmen betrifft, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, erstmal, es ist ein Forschungsprojekt, ein Ausprobierprojekt im besten Sinne, aber das machen wir aus der Technologie für die HR-Abteilung und das hat eigentlich einen ziemlich einfachen Zweck. Es ist einfach erstmal nur ein Chatbot, mit dem ich interagieren kann über das ganze HR-Know-how, damit die Mitarbeiter einen Bot haben, statt auf irgendwelchen statischen Webseiten im Intranet Fragestellungen zu adressieren, die sie betreffen, hinsichtlich Betriebsvereinbarungen, hinsichtlich innerbetrieblichen Regelungen und was da alles so anfällt. Ja, da gibt es eine ganze Menge. Da gibt es einen ganzen Berg von Material und diesen Berg von Material, den speisen wir jetzt gerade in so einen Chatbot ein und machen dann ein modernes Retrieval Augmented Generation System darüber. Also ein Chatbot, der dieses Know-how in seinen Antworten plausibel, wie soll man sagen, integrieren kann. Das machen wir aber bewusst auch als, ich sag mal, als aktiven Prototypen, weil wir schon wissen, wie heikel hier die Zuverlässigkeit von solchen Chatbot-Systemen ist. Ja, der erfindet mal was dazu oder vergisst irgendwas zu erwähnen, was dann doch irgendwie wichtig wäre, weil die Formulierung vielleicht für den Menschen klar ist, aber für diese KI noch nicht so hundertprozentig passt. Nichtsdestotrotz, um deine Frage zu antworten, Klaus, der Versuch ist hier, dass wir was ausprobieren und bei den Mitarbeitern damit auf eine Resonanz stoßen und damit auch die Freude an der Technik langfristig etablieren. Und das ist eigentlich auch der Rat, den ich ja am Anfang schon gegeben habe, dass man das so machen sollte, ist natürlich auch klar. Wir haben all die Themen wieder. Wenn ich eine Investition dazu tätigen muss, dann muss ich die erstmal rechtfertigen. Kann ich aber vielleicht noch nicht, weil ich den Return on Investment überhaupt noch nicht sehe. Ja, weil ich sage, ich bin nicht so ganz sicher, ob das schon was tut.
Der Chatbot ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für den Einstieg in dieses Thema. Und ich vermute mal, dass ihr bei Atos da nicht alleine steht, sondern dass es in ganz vielen Unternehmen ausprobiert, ähnlich auch im IT-Service-Umfeld werden diese Chatbots ja eingeführt. Aber ich glaube, gerade im Personalwesen gibt es noch sehr viel mehr Disziplin, wo man große Vorteile haben kann von KI. Ich denke beispielsweise an das ganze Thema Recruiting, also den Einstellungsprozess insgesamt optimieren und dabei die Kosten zu senken. Also wir kennen das ja schon eigentlich schon seit Jahren, dass große Konzerne wie eine Siemens oder eine Google riesige Mengen an Bewerbungen automatisiert screenen und mit einer gewissen Intelligenz sozusagen durchschauen, optimale Bewerber identifizieren, im besten Falle auch diesen viel zitierten Bias dabei herausnehmen, also dass keine Personengruppen aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe und so weiter benachteiligt werden. Also diesen Screening-Prozess optimieren. Siehst du das in den Unternehmen, mit denen ihr zu tun habt?
Also mit den Kollegen, mit denen ich jetzt hier gesprochen habe, sehe ich das tatsächlich erstmal noch nicht. Ja, das scheint mir tatsächlich was zu sein, was in größeren Unternehmen irgendwo greift. Ich bin hier immer so auf dem, sagen wir, gehobenen Mittelstand unterwegs. Das sind so meine Informationsquellen. Ich bin in einigen, sagen wir mal, interessanten Managementrunden auch, in denen ich sowas diskutiere. Aber in der Praxis sehe ich das tatsächlich im Moment nicht im Einsatz. Ja? Auch weil man sich dann wieder, vielleicht sind wir wieder bei der deutschen Zögerlichkeit. Man hat Angst vor diesem Bias, man hat Angst vor dem Betriebsrat, der einem auf die Finger klopft und so weiter. Und ich glaube auch, man sollte hier auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, gleich den ganzen CV zu scannen und den Bewertungsprozess zu automatisieren, ist vielleicht wirklich ein bisschen viel verlangt. Ja, eine schöne Zusammenfassung für einen CV zu schreiben, der vielleicht 3 Seiten lang ist und das Ganze in 1,5 Absätzen und in einem vereinheitlichten Duktus und Format, um allein die Fachabteilungen systematisch zu informieren. Das scheinen mir so Anwendungsfälle, die griffiger sind und auch einfacher zu realisieren. Ich sehe jetzt das nicht in der Umsetzung. Ich spekuliere einfach mal, wo ich aus der technischen Sicht sage, das sind realistische Anwendungsfälle, die wir was bringen. Auch was sich jetzt ja in den Callcentern und so weiter tut oder in den Service Desks, dass man die Antworten entsprechend formuliert. Also da im Bewerbungsprozess freundliche Absagemails zu schreiben, die ein kleines bisschen auf die Fakten eingehen, die im Bewerbungsprozess schon gelaufen sind. Das ist sicherlich eine Task, die man leicht machen kann und die auch zuverlässig funktioniert. Aber zu erwarten, dass der mir eine gerankte Liste aus 500 Bewerbungen ausspuckt und ich finde da wirklich meinen Top-Bewerber, das wäre für mich overstretched für die KI aktuell, in der Realität.
Ja. Boris, das hört sich ja nicht wirklich nach einem Quantensprung an. sondern sehr bodenständig, handwerklich. Wir machen so einen kleinen Schritt, um gewisse Erleichterungen zu haben. Wo siehst du denn, wenn du jetzt mal so nach vorne guckst, die nächsten 3 Jahre, vielleicht auch die nächsten 5 Jahre, wo siehst du denn tatsächlich die Quantensprünge, die möglichen? Oder bleibt es in dem wirklich gemäßigten oder gemäglichen Tempo?
Ich glaube ganz ehrlich, in der Realität, in der Adaption, die wirklich wertschöpfend eingesetzt wird, bleibt es in dem gemächlichen Tempo. Das ist auch die Atos-Erfahrung in all den Jahren. Wir sind mit unserer Technologie immer vorangegangen, ja, aber wir sind nicht auf irgendeinem Pferd gesessen, das irgendwo nach vorne weggaloppiert, weil damit überfordern wir auch unseren Markt. Und das gilt meines Erachtens als Generaltendenz. Das ist auch für mich in Ordnung. Wir als Menschen müssen auch damit zurechtkommen. Wir kommen sowieso nicht so leicht damit zurecht. Also ich glaube, dass man zurzeit einfach in der Hype-Welle sehr weit oben ist, ja, was in der Realität hinten raus ankommt. Das soll ruhig ein inkrementelles Stück für Stück Verändern der Welt sein. Damit fühlen sich die Leute auch am wohlsten. Ja, ich will ja jeden irgendwo auch auf eine vernünftige Art und Weise mitnehmen. Wir müssen ja immer irgendwo menschlich bleiben. Also das denke ich schon. Es wird einfach nicht passieren. Ja, wir haben Heilsversprechen von Anbietern. Und die Erfüllung wird in Inkrementen in der Realität passieren. Das ist doch in all den Technologien so passiert. Ja, ich meine, wann war Cloud im Hype? 2006, 2007? Wann ist Cloud Realität? 2030 vielleicht? Als Business-Plattform, die wirklich Common Sense ist und also uneingeführt und nicht nur irgendwo.
Ich frage mich allerdings, wenn ich dich unterbrechen darf, Boris, ich frage mich eigentlich schon, wir laufen ja jetzt in so eine Phase, wo es an Fachkräften an allen Ecken und Enden fehlen wird. Das heißt, es wird wirklich zu einem kritischen Thema für ganz, ganz viele Unternehmen und die müssen alle Hebel in Bewegung setzen, um erstmal überhaupt Leute zu bekommen und dann idealerweise auch noch die richtigen Leute. Es wird also immer schwieriger. Vor diesem Hintergrund kann natürlich schon auch eine Digitalisierung in der Personalabteilung, eine intelligente Digitalisierung, so nenne ich es mal, um das Wort KI zu umschreiben, dazu beitragen, dass ich mich vielleicht auch attraktiver darstelle als Unternehmen und dass ich die Chancen, die ich habe bei der Personalgewinnung, auch viel besser ausreize, als ich es bis jetzt gemacht habe. Indem ich zum Beispiel die Darstellung meines Unternehmens optimiere, indem ich aber auch die Prozesse, wenn man mit mir ins Gespräch kommen will, besser darstelle und indem ich vielleicht auch die Leute, die ich habe, die ich an Bord habe, so einsetze, dass sie zufriedener sind und im Umkehrschluss wieder PR für mein Unternehmen als Employer machen. Also da ist ja enorm großer Bedarf gerade dort, um das Unternehmen besser darzustellen und um mehr rauszuholen aus dem Thema HR, oder?
Also ich würde mal sagen, das ist ein breiter Bereich, den du jetzt da ansprichst. Ich sehe 2 Aspekte mal so rausgegriffen. Das eine ist natürlich einfach erstmal Marketing in jedem Sinne. Ja, da ist die Adoption von KI nach meiner Wahrnehmung auch am weitesten fortgeschritten. Also ganz viel Fotografie, Bilder, Material wird KI erzeugt. Das wird KI vorgetextet und dann nachbearbeitet. Das ist auch bei uns in der Praxis im Einsatz. Da ist die Adoption, glaube ich, am zügigsten vorangegangen. Und da passen auch die Anwendungsfälle am besten, um KI wirklich wertschöpfend einzusetzen, jetzt schon und auf die Schnelle, was wir jetzt haben. Also, und das andere Ende von dem, was du gerade gesagt hast, ist jetzt der individuelle Mitarbeiter und seine Zufriedenheit. Ja? Da sind wir jetzt bei dem, wo Atos sich natürlich verpflichtet sieht. Unsere Vision ist, dass wir diesen Kompromiss zwischen Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit optimieren. Klaus, du hast das so ein bisschen abfällig formuliert am Anfang und hast gesagt, dass die Unternehmen die Mitarbeiter zur Maximalleistung bringen wollen, ohne sie unglücklich zu machen. Wir formulieren das natürlich anders und sagen, wir wollen die Mitarbeiter maximal glücklich machen, weil wir sagen, aus dieser Glücklichkeit resultiert die beste Arbeitsleistung und damit auch der beste wirtschaftliche Ertrag fürs Unternehmen. Der Gedanke ist zugegebenermaßen ähnlich, ja, und hat dasselbe Ziel. Das heißt, was müssen wir dafür an Daten eigentlich haben? Was wir jetzt schon haben aus unserer Perspektive sind natürlich sowas eben wie Arbeitszeiten, Arbeitswünsche, Arbeitspläne. Da ist der Mitarbeiter mit Wünschen, ist er noch am ehesten mit drin in irgendeiner Weise. Sagt, ich kann immer nicht Donnerstagnachmittag, weil da muss ich mein Kind in den Kindergarten bringen. Sowas zum Beispiel, allein das schon zu berücksichtigen, ist natürlich schon eine ganze Menge. Aber Klaus, gleich, ja, wenn du Gedanke zu Ende gedacht. Im Grunde genommen wäre es natürlich hier viel nützlicher, noch viel mehr zu wissen, wie das Befinden des Mitarbeiters ist. Und vielleicht wolltest du genau da einhaken, weil da sind wir nämlich plötzlich wieder beim Regulatorischen und bei den Möglichkeiten, die man dafür hätte, aber sich nicht zu ergreifen traut.
Genau. Ja, genau, weil ich finde den Gedanken spannend. Du hast gesagt, wir gucken, dass wir die Mitarbeiter maximal glücklich machen in der Firma, im Job. Und Heinrich hat es auch schon anklingen lassen, War for Talent is on. Also das heißt, die Demografie wird noch mehr Konkurrenz in den Jobmarkt bringen, junge Leute zu akquirieren, und genauso wichtig ist es ja, die dann auch zu halten. Ja, also das heißt, die in ihrer Entwicklung zu unterstützen, natürlich auch in ihrer Produktivität, aber vielleicht auch rechtzeitig zu erkennen, trägt der sich mit Abwanderungsgedanken? Weil es ist ja deutlich aufwendiger, jemand Neues vom Markt zu holen, als einen wirklich guten Mitarbeitenden zu halten. Ja, kann KI da unterstützen?
Ja. Sie kann da unterstützen, weil so eine Sentimentanalyse, ja, ich kann, weißt du, im Medizinischen, ich kann aus deinem Gesicht inzwischen den Blutdruck und die Atemfrequenz erkennen auf Videoaufnahmen und auch herausmessen, ja, sogar das Lungenvolumen, also die Tiefe deines Atemzugs. Und damit kann ich über eine Befindlichkeit auf einer Ebene Aussagen treffen, maschinell heutzutage, die sind quasi unvorstellbar und überschreiten die Grenze des Magischen. Aber bitte, das ist alles Deadly Zone, wenn ich an Betriebsvereinbarungen und den gesetzgeberischen Rahmen denke. Da sind wir, also sorry, ich habe mit Amerikanern geredet, die haben gesagt, in Amerika probiert man das aus, weil da denkt man, das ist die Zukunft. Und in Europa verbietet man sich das einfach. Wenn man das allein schon ausspricht, ist man bereits, wie soll ich mal sagen, irgendwo bei den Bösen. Ja, bei den Bösen mit der Datenkrake. Dabei ist eigentlich die Zielsetzung, die Befindlichkeit im positiven Sinne zu beeinflussen. Aber ich sehe da ehrlich gesagt kaum einen Weg hin, obwohl die Technologie da wahnsinnige Dinge leisten könnte. Ja, wenn ich allein die Handydaten kontinuierlich tracken könnte, dann sehe ich, wie ruhig oder unruhig sitzt jemand da, oder ich würde von so einem Fitness-Tracker irgendwo Datenströme mitverarbeiten während der Arbeitszeit, dann hätte ich Zufriedenheitsdinge, also Maßgrößen, die sind beyond allem, was wir bisher möglich haben. Und was wir bis jetzt möglich haben, kennen wir alle von Microsoft Teams. Am Ende kommt eine 1-5-Sterne-Bewertung. Wie fandest du das Gespräch? Und sowas werden wir jetzt sicherlich auch in den nächsten Releases in unsere App einbauen, sodass, wie fandest du deine Planung in irgendeiner Form? Also so einen Mitarbeiterkanal, wo der Mitarbeiter aktiv Feedback geben kann. Das sind Dinge, die gibt es jetzt zumindest im Bereich unserer Software in dem Sinne auch noch nicht. Aber da hätte man zumindest mal eine gewisse Grundlage an Informationen, um sowas wie das Wohlbefinden des Mitarbeiters auch in die technischen Prozesse einer Planung beispielsweise mit einfließen zu lassen. Davon träume ich, ja, aber ich weiß nicht, wie ich das in
Ich fürchte auch, das wird in Deutschland nicht so leicht umsetzbar sein. Aber vielleicht gehen wir mal eine Stufe höher, wo es ein bisschen einfacher wird, theoretisch einfacher wird. Und das ist das ganze Thema Knowledge Management und auch Workforce Management. Also es gibt den alten Spruch von Siemens, ne? Wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, offenbar weiß Siemens nicht, was Siemens weiß. Also es gibt da offenbar sehr viele Mitarbeiter, die nicht optimal eingesetzt werden, beziehungsweise ihre Fähigkeiten nicht voll ausspielen können. Und ich vermute, das ist etwas, das in allen großen Unternehmen stattfindet und was man sich immer weniger leisten können wird in diesen Zeiten, wo man das Personal optimal nutzen muss oder einsetzen muss. Deshalb meine Frage an dich, weil ich weiß, du beschäftigst dich auch bei Atos mit Workforce Management, also mit der Frage eigentlich, wie kann ich Menschen gemäß ihrer Fähigkeiten, Kapazitäten, aber auch Interessen so einsetzen, dass das Unternehmen einen optimalen Effekt hat. Wie weit sind die Unternehmen generell da und kann die KI helfen, hier noch einen Schritt weiterzukommen? Was meinst du?
Ja, also wir haben das in unserer Software sehr breit ausgebaut in den letzten 15, 20 Jahren. Und das ist jetzt erstmal sehr wie soll ich sagen, das ist erstmal sehr mechanisches Wissen. Ja? Das heißt, ich trage die Qualifikationen ein. Qualifikationen haben Alterungsprozesse und müssen erneuert werden. Da hat jetzt erstmal noch gar keine KI. Ja? Das kann ich alles definieren mit gewissen Regeln im Rahmen gewisser Dinge. Ich kann eben auch sowas, was wir gesagt haben, wie Wünsche von Mitarbeitern, wo ja auch zumindest gewisse Befindlichkeiten aussehen, kann ich auch einfach erstmal erfassen. Das kann ich einfach über irgendwelche Masken eingeben, ganz altmodisch gesprochen. Dann habe ich eine ganz gute Datengrundlage, um schon eine vernünftige Planung zu machen. Und also wir können sozusagen, wie soll ich sagen, mit traditionellen algorithmischen Ansätzen da schon eine ganze Menge leisten. Und das, denke ich, tun wir auch. Jetzt von Atos her betrachten wir uns, da sind wir rein von der Marktpräsenz hier in Europa oder in Deutschland, weit oben in der Marktführerschaft, weil wir genau das ganz vernünftig können. Natürlich kann so eine KI jetzt da schon mit reingehen. Und zwar auch, sagen wir mal, nicht vielleicht ein Sprachmodell, weil ich muss das ein bisschen auseinandersortieren. Das ist ganz spannend, damit man es auch ein bisschen versteht. Ja, wenn ich jetzt sage, wir verwenden eine bedarfsorientierte Personalplanung, dann will ich die Bedarfe und meine, sagen wir, verfügbaren Mitarbeiter und so in die Zukunft projizieren, damit ich eine vernünftige Planung mache auf Informationen, die ich vielleicht aus der Vergangenheit herleiten kann mit einer Prognosetechnologie. Da gibt es Machine Learning-Algorithmen, mit denen wir vernünftige Dinge machen können. Das ist jetzt sozusagen nicht unbedingt fancy AI, weil fancy AI ist ChatGPT und Bild generieren. Aber damit kann ich wirklich was bringen für die Mitarbeiter. Ja? Und das ist auch, in dem Bereich sind wir unterwegs, liefern Stück für Stück Dinge in unsere Software rein und denken, dass wir damit einfach die, da sind wir wieder bei dem, was wir vorher waren, Klaus. Ne? Also wir machen eine inkrementelle Verbesserung, weil wir Dinge damit leichter machen. Sie sind weniger komplex zu parametrieren und so weiter und so. So, und wenn ich jetzt ans andere Ende gucke mit dieser ganzen fancy AI, also ChatGPT und Co., diese ganze Sprachverarbeitung und so weiter, dann ist meine Prognose an der Stelle erstmal, dass der Haupteinsatzzweck eigentlich an der Schnittstelle Mensch und Maschine ist, sodass die Menschen vielleicht eine Hürde genommen bekommen, also eine Zugangshürde genommen bekommen. Das heißt nicht, dass die KI jetzt für mich irgendwelche direkten Wunderdinge vollbringt, sondern sie macht mir die Technologie besser zugänglich. Und das ist ja auch eine tolle Sache. Also ich bin wieder, ihr seht, irgendwo bin ich zwischen Innovation und konservativen
Denken. Aber eine Frage habe ich dazu schon noch, Boris. Wenn ihr diese Software seit Jahren baut für das optimierte Workforce-Management, sage ich mal, dann müsst ihr ja die KI auch von der anderen Seite her berücksichtigen. Beispiel, da ist die Versicherung, die setzt jetzt im großen Stil Generative AI ein und muss sich überlegen, mit wie viel Personal kommt sie in Zukunft eigentlich noch aus und wie werden die Skills von diesen Menschen sein, die noch benötigt werden. Könnt ihr das in eurer Software schon berücksichtigen oder zerbrechen sich eure Wissenschaftler gerade den Kopf genau an dieser Frage, wie man das eigentlich jetzt optimal abbilden kann, was die KI auslöst in den Unternehmen?
Sehr, sehr gute Frage. Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Das ist wirklich aber eine gute Frage. Wie beeinflusst das eine das andere? Also wie ist der Impact von der KI auf die Arbeitssituation der Workforce, also sagen wir einer eingesetzten Gruppe von Mitarbeitern? Und was passiert dabei?
Okay. Boris, wenn du jetzt so vielleicht so zum Schluss kommend, jetzt stell dir vor, du hast alle Personalchefs der deutschen Unternehmen vor dir und sie hängen an deinen Lippen. Gäb's da ein Tipp, was du denen mitgeben würdest?
Ich finde das eine tolle Frage, weil die Vorstellung, vor 3000 Personalchefs zu reden, die würde mich schon begeistern, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich dann sagen würde, ich würde wahrscheinlich auch sagen, bitte vertraut nicht Heilsversprechen, sondern probiert aus, was ihr machen könnt mit dem, was ihr wirklich kriegen könnt und was genau zu euren Daten, zu euren Situationen und zu euren Bedürfnissen passt. Aber bitte setzt euch jetzt dafür ein, sondern also verpasst nicht den Zug, sondern geht jetzt dran und denkt mit. Und ihr kriegt noch keine vorgefertigte Spur. So weit sind wir noch nicht, sondern ihr müsst wirklich für euch selber in gewissem Maße auch Erfahrung sammeln.
Also ich hätte das Schlusswort, glaube ich, nicht besser formulieren können, Boris. Ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Austausch und auch dieses lasst uns Schritt für Schritt nach vorne gehen, glaubt nicht an Heilsversprechen, aber seht trotzdem die Potenziale, die drinstecken und wendet es individuell auch an.
Ja, danke fürs Dabeisein.
Ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bei uns dabei waren und wir hoffen, dass Ihnen unser Podcast Tech Talk Management and Leadership gefallen hat. Wenn Sie Feedback oder Anregungen geben wollen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@idg.de. Ansonsten freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Wir hören uns.